Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brandwissen. Ich bin Ole und heute beschäftigen wir uns mit den Tiefen des Universums. Unser heutiger Gast ist Dr. Tanja Urrutia. Hallo.
Hi.
Ihr Hauptthema ist ja 3D-Spektroskopie. Was genau ist das eigentlich?
Also, fangen wir mal mit Spektroskopie an. Man kann sich wirklich das Auffächern des Lichtes darunter vorstellen. Also wenn man ein Prisma nimmt oder so, dann sieht man ja die Regenbogenfarben, im Grunde genommen der Sonne. Und wenn man das wirklich untersucht und sich versucht, den Flussverlauf über diese Wellenlänge zu beobachten, das ist Spektroskopie. Und wir haben halt herausgefunden, also Fraunhofer hat damals herausgefunden, dass bestimmte Elemente einen spektralen Fingerabdruck da lassen. Also jede Galaxie, jeder Stern hat eine bestimmte Form. Und über diese Form können wir so viel herausfinden. Mein Hauptgebiet ist Extragalaktik, also ich studiere Galaxien außerhalb unserer Milchstraße. Und die haben halt dann bestimmte Emissionslinien. Und dann kann ich halt sagen, diese Galaxie hat besonders metallreiches Gas, also wo sehr viel Sternentwicklung schon passiert ist. Oder diese Galaxie bewegt sich unheimlich schnell von uns weg, also muss sie sehr, sehr weit entfernt sein. Oder ich kann halt auch sagen, diese eine Seite der Galaxie bewegt sich auf uns zu, relativ, und die andere Seite bewegt sich von uns weg. Also kann ich dadurch herausfinden, dass die Galaxie rotiert, also sich wirklich um ihre eigene Achse dreht. Und in den Grunde genommen ist diese Spektroskopie für uns physikalisch sehr, sehr wichtig, weil sie uns wirklich nicht nur schöne Bilder liefert, sondern wirklich auch physikalische Informationen, die man danach halt benutzen kann. 3D-Spektroskopie ist nun, dass wir halt, man kann sich das wirklich vorstellen, wie ein Bild hat eine dritte Dimension. Also diese wirklich schönen Hubble-Bilder oder James-Webb-Bilder, die wir vom Weltall kriegen, die sind halt in 2D. Man hat halt eine räumliche, eine X- und Y-Achse. Und jetzt muss man sich die dritte Achse vorstellen, ist die Spektralachse, also über die Wellenlänge. Und da haben wir für jeden Pixel in diesem Bild haben wir eine dritte Dimension, die spektrale Dimension. Und das leistet uns unheimlich viel Information. Wir arbeiten nicht mit Bildern, wir arbeiten nicht mit Spektren, wir arbeiten mit Datenkuben. Und diese 3D-Effekt kann uns dadurch sagen, ich möchte von diesem Stern ein Spektrum haben. Oder ich kann zur gleichen Zeit auch sagen, wie sieht diese Galaxie denn in diesem Element, also H-Alpha, das ist ein Wasserstoff, eine Art Übergang von einem Wasserstoff an, wie sieht diese Galaxie in H-Alpha aus? Und da kann ich zum Beispiel Sternentstehungsgebiete sofort erkennen. Oder wie sieht das Verhältnis von Wasserstoff zu Sauerstoff aus? Dann kann ich sehen, diese Ionisationsstruktur ist besonders durch Winde gegeben und diese ist besonders einfach nur durch heiße Sterne gegeben. Also die gibt uns sehr, sehr viel Information und dadurch kann man halt sehr viel auch wissenschaftliche Deduktion halt machen.
Okay, noch eine Frage und zwar, was hat Sie eigentlich dazu inspiriert, Astrophysikerin zu werden? Weil viele denken, es ist einfach nur eine weitere Art von Mathe oder einfach nur weiteres Physikgedöns, was für viele sehr langweilig ist. Was hat Sie eigentlich dazu inspiriert, das wirklich professionell auch zu machen?
Ja, für mich war die Inspiration nicht die Physik, sondern andersrum. Also ich wollte unbedingt ins Weltall schauen. Und da gibt es eine Geschichte, die ich immer erzähle, aber die wirklich wahr ist. Also ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern in Guatemala. Mein Vater ist aus Guatemala und deswegen bin ich dort aufgewachsen, zur deutschen Schule in Guatemala gegangen. Und gerade zu meiner Einschulung, das war ein warmer Winterabend, als ich 6 Jahre alt war, kam meine Oma halt aus Berlin rüber. Und wir waren an der Küste gewesen und wir fuhren im dunklen Abend halt zurück. Und dann sagte meine Oma, guck mal, da oben, Orion. Und ich wusste überhaupt nicht, was Orion war. Ich war sehr erstaunt, was ist denn das? Und ich guckte auf den Himmel und war fasziniert davon. Und dann sagte sie, ich merke schon, dass du dich sehr für diesen Himmel interessierst, weil sie hat mir dann erklärt, da sind die Sterne, da sind der Orionnebel, das ist zum Beispiel Taurus auch in der Nähe oder da drunter, dann kommt halt auch schon der große Hund und also Canis Major und hat mir halt so ein bisschen den Himmel erklärt und ich war so fasziniert davon und dann hat sie mir ja gesagt, guck mal, wenn du mal irgendwann mal auf den Himmel schaust dann und Orion entdeckst, dann denkst du an mich, weil sie hat halt in Berlin gewohnt und das war für mich so faszinierend, als ob plötzlich dass die ganze Welt auf einmal ganz klein wurde, weil wir uns den Himmel geteilt haben. Und so habe ich tatsächlich immer den Himmel beobachtet, Hauptsache halt in den Winterferien, wo wir in Guatemala lange Winterferien hatten, und habe mich zuerst an Orion, aber dann über den ganzen Himmel orientiert. Und dann wird man natürlich auch neugierig, ja, was ist denn das, was ist denn dieser Nebel, wie ist er denn der entstanden? Und das wollte ich dann wirklich verstehen. Mir war die Physik selber gar nicht mal so wichtig. Es war nur dieses Beobachten des Weltalls und Verstehen, in welchem Kontext und in welchem großen Universum wir uns bewegen. Und die Erde ist dadurch so klein geworden und auch die Probleme der Erde werden dadurch auch total klein, wenn man sich das alles im riesengroßen Kontext des Weltalls anschaut. Später dann war ich ziemlich gut in Mathematik und Physik. Es war aber für mich nur immer nur ein Handwerk, diese Sachen. Für mich war das erste, Orion zu sehen oder den Himmel zu sehen. Und das zweite war dann, das Handwerk zu benutzen. Und das ist immer noch meine Faszination. Mich interessiert halt, das zu beobachten. Manchmal ist es das Tollste, zuerst als erste Person jemals eine neue Galaxie zu sehen. Oder das Photonen oder irgendwas zu erklären zum ersten Mal, was noch nie jemand gesehen hat. Und ich bin total privilegiert, das zu meinem Job zu haben.
Ja, apropos, was war eigentlich eine Ihrer spannendsten und interessantesten Entdeckungen, die Sie gemacht haben in Ihrer Laufbahn?
Ich glaube, das, was ich erzählt hatte mit den Quasaren, dass diese Quasare, es ist halt sehr schwierig, wie diese geboren werden. Und was für einen Einfluss diese Quasare auf ihre Muttergalaxie sind. Also Quasare leben halt immer im Zentrum von einer Galaxie. Und diese jungen Quasare waren sehr interessant, weil sie durch diese Galaxienverschmelzung geformt sind. Und das konnte man erklären, dass das ausschlaggebend ist, damit der Drehmoment, der die Partikel eigentlich haben, dadurch zerstört wird und dadurch Material in das Zentrum kommen kann, damit das Quasar auch wirklich Material ins schwarze Loch im Zentrum kriegen kann und dadurch diese enorme Energie freilegen kann. Zur gleichen Zeit habe ich aber dann auch herausgefunden, dass diese jungen Quasare besonders viele Winde haben und diese Winde die Muttergalaxie auch beeinflussen und die Sternentstehung in dieser Muttergalaxie stoppen. Und es ist immer noch ein Rätsel gewesen, warum die schwarze Lochmasse und die Masse der Galaxie oder die Drehung der Galaxie total miteinander was zu tun haben. Wie kann etwas, was so klein ist wie unser Sonnensystem, die ganze Galaxie beeinflussen? Das ist wirklich, als ob man einen Stock nimmt und irgendwie am Strand damit rührt und den ganzen Ozean damit beeinflusst. Gut, es ist ein sehr starker Stock vielleicht, also ein schwarzes Loch ist schon sehr, aber trotzdem ist es sehr schwierig zu erklären. Und durch dieses Zusammenspiel zwischen diesen Winden und was die Muttergalaxie überhaupt für Material in dieses schwarze Loch reinlässt, dass es halt, dass es ein Zusammenspiel zwischen den zwei Sachen gibt, zwischen dem Großen, der Ozean, und dem Kleinen, der Stock oder das schwarze Loch. Und dieses Interspiel, also man wusste schon, dass es dieses Interspiel gab, aber die Erklärung dafür, das war eine Sache, zu der ich beitragen konnte.
Ja, jetzt mal ein bisschen was Privateres. Mhm. Und zwar, Sie haben ja auch in Kalifornien Ihre Doktorarbeit geschrieben. Wie war es eigentlich, diese Doktorarbeit zu schreiben, nicht nur während man ein Kind hat, sondern auch, während man auch noch Hubble-Zeit hat? Und wie du schon in einem der Interviews gesagt hast, dass man da sehr schnell publizieren muss.
Ja, war schwierig. Nein, ich, wenn man halt von irgendwas so fasziniert ist, dann nimmt man sich die Zeit halt. Also aber ich erinnere mich zu der Zeit, also das ist auch schon so 15, 20 Jahre her, in der Zeit war zum Beispiel Lost oder so sehr, sehr groß in den Fernsehen. Ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt. Ich weiß auch von den Nachrichten, was in der Zeit kam, auch überhaupt nichts, weil man ist so fokussiert auf die Arbeit. Das ist auch manchmal, wenn man beobachten geht, also wenn man da nach Chile auf dem Berg und man hat so seine Aufgabe und man geht beobachten und man arbeitet es halt gewissenhaft ab und man ist so drinne in dieser Arbeit, dass man das alles da, alles um einen rum herabfällt. Also alle, was Politik oder was gerade irgendwo Krieg ist oder so. Man ist so fokussiert auf die Arbeit oder dann halt auch auf das Baby, aber alles drumherum fällt halt weg. Und es ist aber auf der anderen Seite, wenn man so zurückdenkt, es war sehr stressiges, aber auf der anderen Seite ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl. Weil man hat das Gefühl, dass man schon sehr viel erreicht hat.
Okay, was Sie auch in einem Ihrer Interviews gesagt haben, ist, dass es öfters mal Rückschläge gibt. Und was war bei Ihnen eigentlich einer oder der größte Rückschlag, den Sie hatten?
Also die Rückschläge sind immer, wenn man halt keine Zeit bekommt, Beobachtungszeit oder wenn man halt einen Antrag auf Geld oder einen Jobantrag nicht bekommen hat. Und der größte Rückschlag, den ich hatte, würde ich mal sagen, halt geht halt um einen Job. Und zwar hatte ich ein Fellowship zu einer Universität, die Yale-Universität in New Haven in Connecticut, um mit einer großen Astrophysikerin zusammenzuarbeiten. Und ich war mit einem anderen, habe ich um einen Platz halt im Wettbewerb. Also es haben sich viel mehr beworben und wir waren dann halt die Liste, die Shortliste von zweien. Und der andere hat es dann halt bekommen. Und wir waren so nah, also die Frau, die hat mir danach auch ein ganz tolle E-Mail geschrieben, dass ich überhaupt nicht aufgeben sollte, dass es wirklich zwischen mir und ihm war und so. Aber trotzdem war es ein ziemlich schlimmer Rückschlag.
Verstehe. Gibt es eigentlich noch irgendetwas, was Sie in Zukunft noch gerne wissenschaftlich oder auch persönlich erreichen wollen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, etwas Neues entdecken, sowas in die Richtung?
Ich habe mich inzwischen halt auf große Instrumente bauen konzentriert. Im Moment arbeiten wir an den Nachfolger von dem MUSE-Instrument. MUSE ist ein großer 3D-Spektrograph, ein riesiger, der auf dem Very Large Telescope auf dem Cerro Paranal in Chile halt ist. Das haben wir 2014 installiert und jetzt ist das Nachfolgeinstrument, das heißt Blue MUSE. Ist genauso wie MUSE ein riesiger 3D-Spektrograph, nur dass er halt in den blauen Wellenlängen halt arbeitet und viel größere spektrale Auflösung hat. Aber in der weit entfernten Zukunft, also vielleicht in den 2040er, werden gerade Pläne gemacht, ein 12-Meter-Teleskop mit einem noch riesigeren 3D-Spektrographen und einem Spektrographen mit 30.000 Fasern, also ein Faserspektrograph und ein 3D-Spektrograph zusammen an einem 12-Meter-Teleskop. Also das ist ein Projekt, das ungefähr 500 Millionen Euro kosten soll. Also wie gesagt, soll erst 2040 starten. Und es ist gerade ein Riesenkonsortium, an dem sich gerade ungefähr 1000 Wissenschaftler beteiligen. Es fängt gerade erst an. Wir haben gerade erst die erste EU-Förderung gekriegt. Und ich leite darin einen großen Quasar-Survey, vielleicht, wenn es irgendwann mal geht. Und das wäre mein größter Traum, wäre das noch mitzuerleben, dass dieses Teleskop uns Photonen runterschickt.
Verstehe. Noch eine Sache. Könnten Sie es empfehlen, ein Astrophysiker oder eine Astrophysikerin zu werden?
Auf jeden Fall. Also selbst wenn man danach nicht in dem Job bleibt, man lernt so viele zweites Wissen halt. Und man hat, wie gesagt, das Privileg, sich den Himmel anzuschauen zur gleichen Zeit. Aber es gibt heutzutage keinen Astrophysiker, der nicht programmieren lernt. Und dieses Wissen, was man halt dadurch erwirbt, ob das nur mit KI oder mit großen, riesengroßen Datenmengen zu tun, also riesengroßen Datenbanken, das kann man jederzeit irgendwo anders halt auch anwenden. Und Firmen reißen sich wörtlich da um diese Expertise, sei es nur in der Programmierung, um der KI, also maschinelles Lernen, oder um diese riesengroßen Datenmengen damit umzugehen. Und dann natürlich auch dieses analytische Denken, dass man sich an einem Problem halt festbeißen kann und mit einer Lösung manchmal sogar nicht die normalste oder die einfachste Lösung, sondern eine sehr kreative Lösung damit kommen kann. Und es gibt auch viele Leute, die freuen sich, einmal einfach nur die Doktorarbeit in der Astrophysik zu schreiben. Die haben gar nicht vor, in der Astrophysik später zu arbeiten, aber einfach diese 5 Jahre, wo man zuerst Masterarbeit und dann Doktorarbeit in der Astrophysik bekommt und diesen Einblick und vielleicht auch mal an ein Teleskop fährt oder mal Hubble-Daten kriegt oder von irgendeinem Weltraumteleskop. Jetzt gibt's ja diese James-Webb-Daten. Das ist schon eine spannende Zeit und die kann ich nur jedem empfehlen.
Jetzt noch mal etwas mehr Wissenschaftliches.
Ja, klar.
Spielen schwarze Löcher eigentlich eine sehr große Rolle in der Galaxieentstehung? Also wie zum Beispiel sammeln sich einfach viele Sterne um ein schwarzes Loch, wenn es groß genug wird, oder?
Ja, es spielt eine super große Rolle. Und es gibt immer noch, wir wissen es immer noch nicht, und das James-Webb-Teleskop scheint gerade diese Fragen anzugehen, wo es immer noch sehr viele Fragen gibt, ob es zuerst schwarze Löcher und dann die Galaxie gab oder zuerst die Galaxie und dann die schwarzen Löcher im Zentrum. Und dieses Spiel, also es scheint so zu sein, dass die schwarzen Löcher gerade gewinnen. Also es ist eher so, dass die Galaxie sich um diese schwarzen Löcher, diese frühen schwarzen Löcher versammeln, weil es halt wirklich auch Gravitationsbrunnen sind, also wo alles halt hineinfällt. Und wo die ersten schwarzen Löcher waren, auch eine große Galaxie sich danach ansammeln kann. Und später auch dieses Interspiel, was ich erzählt habe. Also die Galaxie lässt nur so viel Material ins schwarze Loch und auf der anderen Seite reguliert das schwarze Loch die Sternentstehung in der Galaxie. Sonst würden wir heutzutage riesige Galaxien haben. Unsere Milchstraße übrigens ist eine nicht sehr normale Galaxie. Unser schwarzes Loch im Zentrum ist etwas kleiner als wir als andere schwarze Löcher. Das schwarze Loch in der Andromeda-Galaxie ist um ein Tausendfaches größer als das schwarze Loch in der Milchstraße. Die ist wiederum fast schon zu groß. Und wie das halt zusammenspielt, dass unser schwarzes Loch so wenig gewachsen ist, also so wenig Zeit in dieser Quasarphase hatte, hat es irgendwas damit zu tun, dass wir überhaupt in unserer Galaxie Leben haben. Weil in dieser Quasarphase könnte halt sein, dass es viel Leben zerstört. Das kann auch wirklich Einflüsse haben, die wir noch gar nicht wissen. Und insofern, ja, in dieser Quasarphase kann dieser schwarze Loch die Muttergalaxie sehr beeinflussen.
Bleiben wir mal wieder bei den Galaxien. Und zwar, was passiert eigentlich so mit einer Galaxie in den Laufen von Millionen, von Milliarden, in sehr vielen Jahren? Entwickeln die sich, werden die größer, werden die kleiner?
Ja, die werden immer größer. Also außer dass halt plötzlich durch einen gravitativen Vorbeiflug vielleicht sie alle ihre Sterne verlieren, das ist eine sehr, sehr spezielle Konstruktion, werden Galaxien einfach immer größer. Sie kriegen vom intergalaktischen Medium, also von der Umgebung, halt immer Masse, also Gas dazu. Und dieses Gas wird dann zu Stern verarbeitet. Man kann sich das so vorstellen, als ob man eine Stadt hätte. Und es gibt halt, man fängt halt mit einem Dorf an und das Dorf wird immer größer. Man hat halt Städte, die existieren schon sehr lange, wie Rom, ist schon vor Tausenden von Jahren entstanden, war aber zuerst auch nur ein kleines Dorf und ist immer größer und immer größer geworden. Es gab auch Epochen, wo es nicht so gewachsen ist, wo vielleicht gar nicht so viel Gas dazu ankam. Aber heutzutage ist Rom eine riesengroße Stadt. Manche Galaxien haben später angefangen. Also Berlin ist auch nicht so eine alte Stadt. Also die ist relativ jung, ungefähr 800 Jahre alt oder so. Und diese ist später gewachsen, ist aber viel schneller gewachsen. Und so kann man sich auch Galaxien vorstellen. Also sie kriegen halt immer Material. Und es kommt halt darauf an, wo sich im kosmischen Netz sozusagen diese Galaxie befindet, ob sie jetzt nur viel Material bekommt oder wenig Material bekommt. Gibt es viele Galaxienverschmelzungen, also ungefähr vor 10 Milliarden Jahren gab es besonders viele oder vielleicht 8 Milliarden Jahren besonders viele Galaxienverschmelzungen, was man sozusagen das Cosmic Noon nennt, wo Galaxien in wo besonders viel passiert ist, also wo Galaxien besonders gewachsen sind, oder war es eher eine ruhige Entwicklung? Das ist natürlich, hat jede Galaxie eine Geschichte für sich. Und dann gibt es halt noch zwei Arten von Galaxien. Es gibt die Scheibengalaxien oder sozusagen Spiralgalaxien. Das ist, wenn man sich die schönen Hubble-Bilder anschaut, sind diese schönen Spiralnebel. Und dann gibt es elliptische Galaxien, die sehen halt wirklich so aus wie Bälle. Eine Ansammlung von Sternen, die in Form eines Balls sind. Ob das jetzt nur ein Football ist oder ein Fußball, ist natürlich nicht wichtig, aber die haben keine Spiralstruktur. Und das hat dann natürlich auch mit der Geschichte der Galaxie zu tun. Also diese elliptischen Galaxien scheinen schon sehr alte Galaxien zu sein, wo diese Verschmelzung und diese Sternentstehung vor sehr, sehr viel Zeit passiert ist, während die Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße selber noch aktiv Sterne entstehen und entwickeln.
Wie sieht eigentlich so ein alltäglicher Arbeitstag bei Ihnen aus? Also sitzen Sie eher viel vor dem Computer oder sammeln Sie die ganze Zeit Daten, messen irgendwas oder?
Ja und ja, also wir messen immer an Computer, deswegen sitze ich die ganze Zeit vorm Computer. Die Daten, man geht sehr, leider sehr nicht so oft beobachten. Also man kriegt sogar die Daten an den Computer geliefert. Und deshalb ist man die meiste Zeit wirklich damit beschäftigt, diese Daten zu analysieren. Es gibt so einen Prozess, das nennt sich Datenreduktion. Das heißt, die Rohdaten, die als CCD-Daten bei uns ankommen, müssen so massiert werden und sodass man am Ende wirklich Fluss, also physikalische Informationen aus diesem Bild herausbekommen kann. Sodass man sagen kann, diese Galaxie hat so und so viel Watt, also wirklich tatsächlich Watt, wie unsere Glühbirne emittiert. Natürlich sprechen wir dann von 10 hoch 35 bis 40 Watt und nicht von 20 Watt oder so etwas. Aber man spricht tatsächlich von physikalischen Größen, die man dann messen kann. Und diese Datenreduktion, die ist inzwischen sehr kompliziert geworden. Also da verbringe ich einen großen Teil meines Lebens, diese Programme zu schreiben. Also man muss ja, wie gesagt, sehr viel programmieren. Und dann diese Daten, die dann herauskommen, zu analysieren. Versuchen, Doppler-Effekte oder die Expansion des Universums, die Geschwindigkeit daraus wirklich zu messen. Also da schreibt man auch kleine Computerprogramme, um so etwas zu messen. Und dann, also ein Wissenschaftler lebt ja davon, indem er publiziert. Er muss immer die Ergebnisse in irgendwelchen wissenschaftlichen Zeitschriften publizieren. Und dann verbringt man halt sehr viel Zeit damit, diese Daten, die man hat, zu erklären und in einem Format zu bringen, dass man anderen Wissenschaftlern die Nachricht gibt, das habe ich entdeckt. Und man muss zur gleichen Zeit natürlich auch sehr viel andere Publikationen lesen, damit man auf dem Laufenden ist. Und man muss zur gleichen Zeit die, was man Peer Review nennt, man muss die Arbeit von anderen referieren, also versuchen zu überprüfen, ob die anderen Personen das auch wissenschaftlich korrekt gemacht haben. Man kann auch sogar vielleicht mit dem Ergebnis nicht einverstanden sein, aber wenn alles wissenschaftlich korrekt ist, muss diese Publikation empfohlen werden, dass diese Publikation an die große Öffentlichkeit tritt. Und all diese Arbeit nimmt halt sehr viel Zeit von sich. Und leider ist halt sehr, sehr wenig Zeit mit dem eigentlichen Beobachten zu tun.
Okay. Frau Rozia, was ist eigentlich Ihr Mitbringsel, was Sie heute zu dieser Folge mitgebracht haben?
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Ich habe ein kleines Bastelstück, ein Teleskop, Erosita. Das ist ein Röntgenteleskop, das wurde vom DLR gebaut, hauptsächlich in München, aber das AIP, also das Institut, wo ich war, ist damit auch involviert. Und das beobachtet das Universum nicht im optischen Bereich, sondern im Röntgenbereich. Und da ist Deutschland führend in dieser Sache. Und es ist sehr spannend, sie beobachtet den ganzen Himmel, tastet den ganzen Himmel im Röntgenbereich ab. Leider wurde das Teleskop, weil es von russischen Trägerrakete hochgeschossen wurde, wurde es durch den Ukraine-Krieg gestoppt. Aber trotzdem, die Bilder, die bis 2022 im Röntgenbereich runtergeschickt wurden, sind atemberaubend und erklären uns sehr viel über das Aggressionsverhalten, also wie Materie ins schwarze Loch von Galaxien halt fällt.
Vielen Dank, das war echt ein sehr interessanter und lehrreicher Vortrag. Das war die heutige Folge von Brandwissen und ich hoffe, ihr schaut auch bei der nächsten Folge vorbei.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.